Domradio, das Thema.
Jetzt herrscht hier im Domradio akuter Aluhutalarm, denn wir gehen den gängigen Verschwörungstheorien rund um die katholische Kirche nach. Verschwörungstheoretiker also aufgepasst. Wurde Papst Johannes Paul I. ermordet? Waren die Tempelritter in Wahrheit eine heidnische Bruderschaft? Gibt es die Illuminati? War Jesus in Wirklichkeit verheiratet und die Kirche vertuscht das? Ist das Opus Dei wirklich so mächtig, wie in diversen Krimis dargestellt? Gab es gar eine Päpstin Johanna? Diese Fragen besprechen wir hier in dieser Sendung innerhalb der nächsten 2 Stunden. Ich bin Matthias Peter und freue mich, dass Sie dabei sind. Domradio, die Sendung, das Thema. Fast so alt wie die katholische Kirche sind auch diverse Verschwörungstheorien rund um die Päpste, den Vatikan und kirchliche Organisatoren. Heute klopfen wir in der Sendung das Thema die bekanntesten vermeintlichen Geheimnisse in der katholischen Kirche auf ihr Wahrheitsgehalt ab. Das tue ich nicht alleine, sondern bei mir im Studio ist der Theologe und Vatikanexperte Ulrich Nersinger. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie sind Buchautor zu diversen Themen rund um Päpste und Vatikan. Eins lautet zum Beispiel Tatortkonklave. Waren Sie eigentlich schon mal in der Versuchung, auch unter die Verschwörungstheoretiker zu gehen?
Eigentlich nicht, aber man berührt das Thema immer wieder. Man kommt gar nicht drum herum. Also auch bei fast jedem Konklave, vor allem in der Neuzeit, wird man mit dieser Thematik irgendwie berührt und man kommt wirklich nicht herum, sich dann damit auch zu beschäftigen, weil es also natürlich auch das Konklave ist auch etwas eines der letzten großen geheimnisvollen Geschehnisse, nicht nur in der Kirche, sondern in der Welt. Und von daher ist das natürlich also gerade für Verschwörungen und Verschwörungstheorien, also für beides, sehr gut geeignet.
Genau, weil die Papstwahl findet ja hinter verschlossenen Türen statt. Aber auch ganz egal, ob Päpstin Johanna, Opus Dei als Armee der Finsternis oder der vermeintliche Mord an Johannes Paul I., warum gibt es Ihrer Meinung nach so viele Mythen rund um die Kirche?
Ja, weil wir natürlich verschiedene Aspekte haben in der Kirche, die auch ein wenig dazu einladen. Natürlich laden weltliche Themen auch dazu ein, aber sie haben natürlich eine sehr alte oder uralte Institution, also kaum eine Institution besteht so lange ununterbrochen, und das macht sie schon für jedermann interessant. Und dann hat sie natürlich, wie jede Religion, auch gewisse Riten und gewisse Vorgänge, die sich nicht jedem direkt erschließen. Und die natürlich auch in Bereiche gelangen, die nicht so säkular sind. Also natürlich auch mit Geheimnissen verbunden, dann also mit mythischen, mystischen Sachen in irgendeiner Weise verknüpft. Und das macht das natürlich noch umso mehr noch interessanter.
Jetzt wollen wir bei uns auch mal ganz konkret mal einer Sache zuwenden, nämlich auf den vermeintlichen Mord 1978 an dem damaligen Papst Johannes Paul I. Der war nur 33 Tage im Amt, dann ist er verstorben. Er war herzkrank und immerhin schon 65 Jahre alt. Warum kamen denn dann schnell die Gerüchte auf, er sei ermordet worden? Das wird ja bis heute teilweise noch behauptet.
Ja, also der Tod Johannes Pauls I. ist ein Ereignis gewesen, das natürlich alles zusammenbringt, was auch nur möglich ist im Bereich der Verschwörungstheorien und der Verschwörung. Es kommt wirklich alles zusammen. Also wir haben natürlich das Ereignis an sich schon, dass ein Papst nach 33 Tagen stirbt, ist natürlich schon etwas, was die Leute schockiert hat und Fragen gestellt hat. Dann sind wir in Italien in einer Zeit, in der es auch wirkliche Verschwörungen gibt. Wir haben die Ermordung Aldo Moros, wir haben die Roten Brigaden, von denen wir heute wissen, dass es also nicht kommunistische Kräfte waren, die zur Ermordung Aldo Moros eigentlich beigetragen haben, sondern dass da eine rechte Verschwörung hintersteckte. Also es gab wirklich echte Verschwörungen in Italien. Auch rund um den Vatikan haben wir dann viele Ereignisse, die Vatikanbank betreffen, Calvis und Dona. Und wir haben dann natürlich eben dieses Faktum, dass ein Papst nach 33 Tagen stirbt. Und wir haben dann natürlich eine desaströse Informationspolitik des Vatikan selber, wo aus gut gemeinten Sachen dann etwas entsteht, was also im Grunde also wirklich den fruchtbarsten Boden für einen Verschwörungstheoretiker bereitet. Das sind kleine Sachen, also es sind kleine Lügen, oder verwenden wir mal den parlamentarischen Ausdruck, Unwahrheiten. Der Papst wird gefunden von einer Ordensschwester, was natürlich 1978 auch noch eine etwas war, was eigentlich nicht geschehen sollte.
Das soll nicht, das soll
im
nicht
Schlafzimmer,
genau.
Ja, im genau. Schlafzimmer darf er nicht von einer Ordensschwester gefunden werden. Und man sagt dann, ja, er ist vom Privatsekretär gefunden worden. Dann wird er nicht gefunden bei der Lektüre eines frommen Textes, sondern im Aktenstudium. Das kann natürlich auch nicht geschehen. Also sagt man, der Papst ist beim Lesen der Nachfolge Christi von Thomas a Kempis gestorben. Und so werden ganz kleine Unwahrheiten, von denen man aber eigentlich ahnen musste, dass sie sich nicht aufrechterhalten lassen, die dann sehr bekannt werden. Und dann beginnt man natürlich zu sagen, ja, wenn die so in so kleinen Sachen lügen, dann wird das ja noch etwas schlimmer sein. Dann kommen noch Sachen hinzu, dass der Privatsekretär des Papstes, der ein Ordensmann war aus dem Veneto, wird dann auf die Philippinen geschickt. Und dann kommen die ersten Bücher, die ersten Verschwörungsbücher, die natürlich dann wirklich zu Bestsellern werden, bis hin zu sehr bekannten Hollywood-Blockbustern. Also ich denke an den Paten 3, ich habe ihn noch vor wenigen Wochen gesehen, meiner Meinung nach ein fantastischer Film. Und wo natürlich auch diese Verschwörung drin ist, der Papst ist ermordet worden, also auch wegen der Vergehen der Vatikanbank und wegen anderer Verschwörungen. Und das zementiert natürlich dann auch noch diese Verschwörungstheorien, weil wir einen guten Film haben und man dachte, ja, irgendwas wird schon stimmen. Im Grunde ist, wir wissen heute alle, dass Johannes Paul I. wirklich ein herzkranker Mensch war, dass er also wirklich für ihn gesundheitlich zu viel war, das Papstamt. Und von allen, also durch alle Richtungen hindurch, ist man sich heute ziemlich sicher, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber eben diese seltsame Informationspolitik, dann die Umstände in Italien und alles haben es dann geschafft, dass wir bis heute mit diesem Gerücht oder mit dieser Überlegung zu kämpfen haben.
Ein Aspekt soll ja auch gewesen sein, dass es natürlich dann auch eigentlich für die Kardinäle im Nachhinein, ich will jetzt nicht sagen peinlich war, aber doch ungeschickt war, dass sie offenkundig jemanden gewählt haben, der gesundheitlich dem Amt ja gar nicht gewachsen war. Kann das auch eine Rolle gespielt haben, dass man dann dachte, naja gut, die werden ja jetzt nicht jemanden gewählt haben, von dem sie eigentlich wissen, dass der das Amt gar nicht lange ausüben kann?
Ja, das mag auch mit hineingespielt haben, aber wenn wir mal einen Blick in die Geschichte werfen, wir haben auch Päpste gewählt, die weitaus älter waren, auch kränker waren. Also wir haben, also es gibt diese berühmte Sache von Sixtus dem V., der sich auch krank gestellt hat, um gewählt zu werden. Oder wir wissen, Leo der 13. ist in einem wirklich Alter gewählt worden, wo man eigentlich davon Abstand hätte nehmen müssen, aber der dann auch noch gut 20 Jahre lang regiert hat. Also das ist ein Kriterium, das man nicht so einfach dann urteilen kann.
Und gleich schauen wir noch auf andere Vorgänge im Vatikan, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren und dann eben auch folgen Spekulationen von außen oder wie wir es eben schon angedeutet haben, es erscheinen Bücher und Filme, die dann das Bild der Öffentlichkeit von der Kirche oder Organisationen von der Kirche nachhaltig prägen. So gilt ja zum Beispiel Opus Dei spätestens seit dem Roman Sakrileg von Dan Brown als machtvolle Geheimorganisation, die im Verborgenen die Fäden zieht. Oder denken wir an WatiLeaks, darüber sprechen wir gleich hier im Domradio. Domradio, die Sendung Das Thema. Heute geht es um Verschwörungstheorien rund um die katholische Kirche. Bei mir im Studio ist Ulrich Nersinger, Vatikanexperte und Buchautor. Dass falsche Dinge über kirchliche Organisationen verbreitet werden, das mussten schon der Orden der Tempelritter im Mittelalter erfahren. Den Mitgliedern wurde vorgeworfen, sie wären in Wirklichkeit heidnisch und würden den christlichen Glauben ablehnen. Das haben sogar noch Romanautoren im 20. Jahrhundert geglaubt und entsprechende Bücher verfasst. Herr Nersinger, wer waren denn jetzt nun die Templer? Heiden oder echte Christen?
Ich denke, sie waren schon echte Christen. Mhm. Und sie sind natürlich ein Ritterorden gewesen, um dem sich natürlich vieles dann also abgespielt hat, was natürlich auch geheimnisvoll erschien. Dann natürlich mit der Auflösung des Ordens wurde das Ganze dann wirklich, entwickelte sich das zu einer Dramatik, die dann natürlich bis heute nachwirkt. Und man hat dann also aus diesem Orden etwas gemacht, was natürlich also fasziniert Leser oder Zuschauer von Fernsehserien oder von Kinofilmen. Und es ist aber so, dass man natürlich eben diese relativ kurze Existenz der Templer, aber ihre große Bedeutung und eben die Tatsache der Aufhebung, wo es den Philipp Schönen und dem Papst also auch um finanzielle Aspekte galt, weil wir einen sehr reichen Orden haben, haben natürlich dann dazu beigetragen, also verschiedene Theorien entstehen zu lassen. Und man kann gerade beim Templerorden kann man also sehen, wie also man auch bestimmte Sachen also manipulieren kann in diese Richtung, dass man eine Verschwörungstheorie hat. Wenn man sich zum Beispiel einmal das Siegel des Templerordens anschaut oder auch die Münzen, sie zeigen zum Beispiel einen Reiter und auf diesem Pferd sitzen zwei Reiter hintereinander. Das soll also die Brüderlichkeit und die enge Verbundenheit der Ordensritter untereinander und ihr Handeln bezeichnen. Aber natürlich wird das dann von den Verschwörungstheoretikern und auch die Leute, die damals für die Aufhebung des Ordens verantwortlich waren, wurde das natürlich umgedeutet. Man hat dann gesagt, ja, das ist ein typisches Zeichen für das homosexuelle Verhalten, das in diesem Orden sehr stark verbreitet gewesen sein soll, was vermutlich gar nicht der Fall war. Hat man das natürlich so gedeutet. Und das kann man natürlich mit einem solchen Bild sehr schön deuten. Und dann gibt es auch zum Beispiel die Vorwürfe, dass sie also heidnische Bräuche gehabt haben. Sie hätten auf das Kreuz gespuckt, sie hätten Baphomet, also einen Kopf verehrt, einen Schädel verehrt, der den Teufel symbolisiert. Also es wird natürlich, es ist kein heidnischer Orden gewesen. Aber wir können natürlich auch nicht ausschalten, sagen, dass es nicht gewisse Bräuche, Initiationsriten gab. Denken wir, vor ein paar Wochen hat man bei der Bundeswehr solche Einführungsriten gefunden. Ich denke, die werden auch in religiösen Orden mal vielleicht so in ähnlich vorhanden gewesen sein. Aber daraus dann zu schließen, das sei ein heidnischer Orden, wäre natürlich völlig falsch. Aber das unterstützt natürlich dann also bestimmte Verschwörungstheorien. Ist natürlich ein gefundenes Fressen, um es ganz salopp zu sagen.
Und auch immer wieder viel spekuliert wird seit mindestens 10 Jahren über Opus Dei, über die Personalprälatur. Da ist ein bisschen Dan Brown dran schuld mit seinem Roman Sakrileg. Da hat man das Gefühl, Opus Dei zieht überall die Fäden und ist überall präsent in der katholischen Kirche, streut vielleicht auch uns beide. Was ist denn da jetzt dran? Was ist Opus Dei?
Ja, das ist natürlich auch so. Das Opus Dei ist natürlich ein Orden, der also auch sehr viel Wert auf Verschwiegenheit oder auf eine innere, ich will nicht sagen Arkandisziplin, aber so etwas Ähnliches Wert legt, was ja nichts Schlechtes ist. Sein muss, was ja auch vielleicht für das Funktionieren eines Ordens eine Hilfe sein kann. Aber das ist natürlich auch wieder ein Nährboden, um gewisse Verschwörungstheorien zu entwickeln. Und dann, wenn ich natürlich dann auch, wie beim Opus Dei, sehr gut ausgebildete Leute haben und auch Leute habe, die also auch in anderen Berufen sehr gut dastehen, wir haben ja viele Ärzte, wir haben Architekten, Juristen und alles Mögliche, dann entsteht natürlich also auch bei manchen ja, die Idee, ja, das ist jetzt ein sehr mächtiger Orden, ein sehr mächtiger Einfluss, ein Orden, der Einfluss hat. Er wird natürlich seinen Einfluss haben, aber ich denke, dass der Einfluss auch überschätzt wird. Ne? Also das sehen auch aktuelle Entwicklungen, zeigen ja, dass so der Strippenzieher nicht das Opus Dei sein kann.
Sie spielen auf den Papst an, weil man sagt ja immer so ein bisschen, also auch wieder das Klischee, die Gegenspieler von Opus Dei sind die Jesuiten. Jetzt haben wir gerade einen Jesuitenpapst. Wie kann es sein, wenn Opus Dei so mächtig sein sollte, wie kann es dann einen Jesuitenpapst geben? Das meinen Sie wohl,
schätze ich mal. Ja, eben genau das. Das
ist. Da habe ich schon das nächste Stichwort gegeben. Die Jesuiten, denen wird ja auch alles Mögliche zugetraut. Ist es da vielleicht auch ähnlich, weil sie einfach Wert auf gute Erziehung legen, weil es ein Orden, also in Anführungszeichen ein richtiger Orden ist, anders als Opus Dei, dass man denen viel mehr zutraut, als sie in Wirklichkeit tun?
Ja. Die Jesuiten haben sich als sehr effizient gezeigt und das war auch ein Grund, warum er dann also in der Vergangenheit einmal aufgelöst wurde. Auch das hat mit, er war sehr einflussreich und man hat natürlich dann auch gefürchtet, dass der Einfluss auf gewisse Länder und auf gewisse Regierende zu stark wird und hat dann also auch die Auflösung des Ordens betrieben. Das ist fast eine parallele Erscheinungsform.
Also wir merken, oft sind Spekulationen stark übertrieben, aber manchmal findet sich auch ein Körnchen Wahrheit. Und gleich nach den Nachrichten sprechen wir darüber, über echte und unechte Fälschungen und über das weite Feld von Wattileaks gleich im Domradio nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung, das Thema. Bis vor kurzem gab es nur einen Papst, jetzt gibt es einen Emeritierten und einen aktiv im Amt, aber eine Frau als Papst, das gab es nie. gab es doch, sagen nicht wenige Hobbyforscher und sogar der ein oder andere Historiker. Fakt ist, Berichte über eine Päpstin Johanna, die gibt es schon lange. Bei mir im Studio ist Ulrich Nersinger, Theologe und Vatikanexperte. Herr Nersinger, seit wann gibt es eigentlich diese Berichte über die Päpstin Johanna?
Wir könnten sagen, das ist ungefähr ab dem 13. Jahrhundert tauchen sie auf. Bis dahin haben wir eigentlich keine Berichte oder keine Schriften, die darüber uns irgendetwas sagen. Das ist das 13. Jahrhundert, wo das erstmals auftaucht. Und es ist also so gesehen eine relativ späte Erscheinung.
Denn man muss sagen, die Päpstin Johanna, so sehr sie, wenn sie denn überhaupt gelebt hat, das waren ja einige Jahrhunderte früher.
Ja, und also wir können auch natürlich ungefähr festmachen, welche Indizien gibt oder warum man das so gedeutet hat, dass es eine Päpstin gegeben haben soll, was heute mittlerweile so gut wie alle ernsthaften Historiker sagen, also von rechts bis links, also von jeder ideologischen Richtung sagen, das ist eine reine Erfindung, das hat keine reelle Substanz. Aber es gibt natürlich bei so historische Ereignisse, die das gefördert haben. Wir haben also im 9. und im 10. Jahrhundert haben wir, im sogenannten dunklen Jahrhundert haben wir natürlich so einige Vorfälle. Wir haben also auch einige Frauen, die sehr stark auf die Päpste, auf den Heiligen Stuhl eingewirkt haben, als Mutter, auch als Geliebte. Das sind Marozia und das ist Theodora. Das sind also zwei Frauengestalten, die historisch sind und die also auch so ein bisschen als Päpstinnen fast durch ihren Einfluss betrachtet wurden. Und das mag so ein Punkt gewesen sein. Und dann hat man natürlich wieder so einige Sachen, die auch mit der Papstliturgie oder auch verbunden sind, hat man dann also so umgedeutet. Wir haben zum Beispiel ja, wenn ein Papst ein Amt antritt, gab es ja zwei große Liturgien. Das war einmal die Papstkrönung und das war dann die Besitzergreifung des Laterans, also der eigentlichen Bischofskirche des Papstes. Und beim Lateran kamen also dreimal ein Thron in die Liturgie hinein und auf den der Papst sich setzte und in dem er diese Funktion des Bischofs von Rom übernahm, also offiziell, er war natürlich schon Papst, aber wo man das so deutete. Und einer dieser Stühle, dieser Throne, kann man heute noch sehen. Der befindet sich im Kreuzgang vom Lateran. Und das ist eine sogenannte Sede Stercoria oder Stercorata. Das ist also ein Kotstuhl, ein antiker Kotstuhl aus einem sehr teuren Material, aus Porphyr, aus Marmor. Und vermutlich aus kaiserlichem Haushalt. Und den hat man als Thron benutzt. Man hat ihn natürlich dann mit Kissen belegt. Andere Quellen sagen, er ist bewusst genommen worden, auch um zu zeigen, dass, weil es dann auch die Bibelstellen gibt, wo es heißt, du wirst aus dem Staub genommen in diese wichtige Position. Und das hat man natürlich dann gedacht, ah ja, und dieser Kotstuhl hat auch die Form teilweise eines Gebärstuhls. Und dann hat man direkt gesagt, ja, das hat man dann später gemacht nach der Päpstin Johanna, um auch die Päpste zu kontrollieren, ob sie wirklich Männer sind. Aber das hat man sieht, wie man solche Sachen dann sehr schnell uminterpretiert kann. Dann haben wir in der Nähe des Laterans haben wir eine kleine Straße, die Via Papessa. Also auch der Name ist schon relativ alt und man sagt, das ist die Straße der Päpstin. Ist es nicht. Es gab in Rom eine Adelsfamilie, die Papes, die in dieser Gegend wohnten. Und also Papessa dann, als Bezeichnung dieser Straße. Also es hat nichts damit zu tun, aber natürlich wunderbar geeignet, um das umzudeuten.
Da wurde dann, glaube ich, gesagt, dass sie an der Stelle ein Kind geboren soll bei einem Umzug. Und da wurde dann gesagt, und daraufhin sei dann irgendwie die Menge, sei so erbost gewesen, dass sie dann direkt erschlagen worden sei, etc.
Ja, aber es gibt noch ein ganz einfaches Argument, warum wir sagen können, es hat das nicht gegeben. Die Umgebung des Papstes ist ja immer ein Päpst, wir haben immer einen päpstlichen Hof gehabt. Und bis in die heutige Tage haben diese Höfe ja auch die Neigung, also Tratsch, Klatsch und alles in sich zu vereinen. Und das betrifft also den päpstlichen Hof genauso wie den englischen Hof oder in Monaco überall das Gleiche. Und also man kann sich dann vorstellen, ein solches Ereignis oder wenn ein Papst eine Frau gewesen wäre, das hätte diese Klatschbasen hätten das doch irgendwie weiter verbreitet und das wäre irgendwie in einer Schrift oder in einem Dokument aus der Zeit aufgetaucht und das taucht eben nicht auf und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass es eine relativ späte Erfindung ist.
Also es wäre zu schön gewesen, in Anführungszeichen. Die Geschichte von Päpst Johanna, da ist nichts dran, sagt der Vatikanexperte und Theologe Ulrich Nersinger. Gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs sprechen wir über Vatileaks und über konstantinische Schenkungen, die wahr oder auch unwahr waren. Darum geht's gleich. Es war eine Sensation gewesen. Vor 4 Jahren trat Papst Benedikt XVI. Als Papst zurück. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und es gab natürlich viele Spekulationen. Ist es wirklich das Alter und die nachlassende Kraft? Davor gab es einen Skandal, sogenannte Vatileaks. Das heißt, Dokumente sind vom Schreibtisch des Papstes verschwunden. Bis heute gibt es Gerüchte, dass das ein entscheidender Grund gewesen sei für den Rücktritt. Um Verschwörungstheorien, Geheimnisse und einen wahren Kern. Darum geht es heute in der Sendung Domradio das Thema. Bei mir im Studio ist nach wie vor Ulrich Nersinger, Theologe und Vatikanexperte. Herr Nersinger, Vatileaks, was kann man dazu sagen heute mit etwas Abstand?
Ja, ich würde sagen, da haben wir so ein bisschen ein ähnliches Problem, wie wir es mit dem Tod Johannes Paul I. haben, dass wir eine Informationspolitik haben oder eine Aufklärung haben, die nicht befriedigend ist. Wir wissen zwar im Großen und Ganzen, was geschehen ist, aber wir kennen noch nicht alle Hintergründe. Auch es wird zwar gesagt, ja, der hat allein gehandelt, aber wenn ich mit Leuten in Rom spreche, ob das nun aus dem Sicherheitsbereich sind oder ob das Journalisten sind, wir schmunzeln darüber. Also wir wissen, dass da ein bisschen mehr hintersteckt. Was jetzt da mehr hintersteckt, das kann man nicht genau sagen. Aber das ist natürlich, wenn man dann aber sagt, von offizieller Seite ist es alles abgeschlossen. Auch der Rücktritt Benedikts hat damit nichts zu tun, das ist dann doch etwas, was viele Leute bezweifeln. Und ich denke, das ist eben sehr schlecht, weil das natürlich dann also auch gewisse Verschwörungstheorien dann nährt und auch natürlich in das aktuelle Pontifikat hineinwirkt und noch viel und wahrscheinlich sogar noch stärker hineinwirken wird. Und da wäre es klüger gewesen, also dann bei Vatileaks 1, wir haben ja Vatileaks 1 und 2, wobei 2 ist mehr oder weniger gut aufgeklärt, aber bei Vatileaks 1 hätte man doch Tabula Rasa machen sollen, das wäre vernünftiger gewesen. Das ist halt eben das Problem, dass man sich da nicht so durchringen kann. Ich verstehe, dass man nicht alles publizieren kann, aber ich denke, man muss doch so viel publizieren, dass man Gerüchten und Theorien dann effektiver entgegentreten kann.
Und wie das so ist bei Verschwörungstheorien, manchmal steckt ein wahrer Kern drin. Schauen wir zum Beispiel auf die sogenannten konstantinischen Schenkungen. Das sind Fälschungen aus dem Mittelalter, die aber irgendwie eine ganz eigene Dynamik entwickelt haben und wo man sagen muss, ja, es gab Fälschungen, aber eigentlich wären die gar nicht nötig gewesen.
Ja, das ist ja eigentlich eine Tragik. Wir haben also Schenkungen, etwas später ist als die sogenannte konstantinische Schenkung, aber die schon sehr früh zeigen, dass es Umstände gab, die diese konstantinische Schenkung, den Inhalt dieser Schenkung durchaus schon in sich tragen. Also es gab es schon sehr früh, mussten die Päpste Verantwortung, auch politische Verantwortung übernehmen in Rom, da ja der Kaiser schon Konstantin seinen Regierungssitz nach Konstantinopel verlegte. Und da mussten die Päpste Verantwortung übernehmen und dann kam es schon sehr früh zur Schenkung. Es gibt eine pippinische Schenkung, es gibt also auch andere Schenkungen und von daher wäre eigentlich die konstantinische Schenkung gar nicht nötig gewesen, diese Fälschung gar nicht nötig gewesen. Das ist auch wieder so ein bisschen eine schlechte Politik, die man dann, also eine Öffentlichkeitsarbeit, die man gemacht hat. Und das ist aber so ein bisschen, denke ich, ist das so, liegt das auch so ein bisschen leider in der Natur der Kirche. Wir haben einen wirklich großen Komplex, Verschwörungskomplex, wo alles hineinragt. Also die Templer oder es gibt diese alte Sage, dass Maria von Magdala mit Josef von Arimathea geflohen sei nach Frankreich und dass Maria Magdalena ja dann also auch mit Jesus verheiratet gewesen sei. Und da kommen also sehr viele Sachen zusammen. Und da haben wir ein berühmtes Beispiel, Rennes le Château. Das ist eine Geschichte, die sich um das Jahr 1900 ereignet hat. Die wirkt heute noch nach. Die wirkt nach in den Film Sakrileg. Die wirkt in fast jedem Film nach, wo man sagt, da ist ein Priester gewesen, der habe den Schatz der Templer gefunden oder der habe die Dokumente gefunden, die nachweisen, dass Christus verheiratet gewesen sein soll. Und dieser Priester war ungeheuer reich. Er hat also auch dann eine Kirche gebaut mit sehr seltsamen Symbolen drin. Und es entstand ein richtiger Kult darunter. Sie finden heute noch, das ist eine kleine Gemeinde mit weniger als 60 Einwohnern, aber es ist ein internationaler Pilgerort für alle Verschwörungstheoretiker und für alle.
Da muss man also mal da gewesen sein.
Ja, und dabei wissen wir heute relativ, oder wir wussten es eigentlich schon relativ früh, es stimmt daran nichts. Also weder ist das ein Templerschatz, noch eben Maria Magdalena Sache, wo dann die Prieur de Sion, die taucht auch bei Sakrileg auf. Das ist also dieser Pfarrer, hat sich Gelder beschafft, hat also keinen Templerschatz gefunden, sondern er hat eines der größten Betrugsunternehmen damals gemacht. Er hat mit Messstipendien gehandelt und nicht mit 10, 100 oder 1000, sondern man vermutet an über 100.000. Das war im 19. Jahrhundert natürlich eine Sache, wo man sehr, sehr viel Geld mitschaffen konnte. Und dann, das hat die Kirche aber relativ früh erkannt. Aber da hat man gesagt, das können wir nicht zumuten, den Gläubigen. Dann lieber die Verschwörungstheorie, dass dieser Pfarrer hier an den Schatz der Templer oder andere Schätze aus der Kirchengeschichte gefunden hat.
Das schien dann einfacher zu sein, als zu sagen, der Mann hat schlicht betrogen und hat dann eben auch die Gläubigen oder auch den guten Glauben der Menschen eben ausgenutzt. Wenn man sich diese ganzen Theorien anschaut und was alles im Laufe der Jahrhunderte berichtet wurde, was es für Dokumente gab, was kann man denn dagegen tun, damit es weniger Verschwörungstheorien gibt?
Oh weia, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich denke, da gibt es kein Patentrezept. Es gibt einige Punkte, die man vielleicht beachten könnte, die helfen könnten. Erst einmal einen gesunden Menschenverstand, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Dann, dass man sich wirklich über die Sachen informiert. Und informiert heißt jetzt nicht so sehr das Internet benutzen oder googeln oder Wikipedia, sondern auch mal in die Bibliothek geht, auch mal die alten Lexika sich anschaut, also wirklich ein seriöses Wissen sich anschafft. Und dass man natürlich auch dann auf die Sprache achtet. Sie finden bei vielen Verschwörungstheoretikern sind auch so, ihre Texte oder ihre Verschwörungen sind so formuliert, dass sie aggressiv sind, dass sie einen bestimmten Tonus haben. Also da sollte man auch drauf achten. Aber es ist natürlich im Zeitalter der sozialen Netzwerke, der Massenmedien ist es schwer und wird immer schwieriger werden, da eine gesunde und Überzeugung heraus sich zu kristallisieren lassen. Das ist sehr schwierig.
Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist das Geheimarchiv des Vatikans. Was steckt denn da dahinter eigentlich? Ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, naja, wenn das öffentlich wäre, dann könnte man so die ein oder andere Theorie entkräften?
Ja, das geht eben in diese, was ich eben sagte, mit auch der Information oder auch der allgemeinen Bildung, die man sich anschaffen sollte. Der Begriff Geheimarchiv ist ein Begriff, der täuscht. Das erweckt den Eindruck, da ist ein geheimes, verborgenes Archiv, das nicht jedermann sehen kann, dass also die Geheimnisse, das ist es nicht, das kommt vom lateinischen Secretum, Secreta, abgetrennt. Das Archiv ist ein abgetrenntes, ein Privatarchiv der Päpste. Also Geheimarchiv ist nicht das Geheimnisvolle, das Mystische, das Unbekannte, sondern ist das private Archiv der Päpste. Genauso wie wir kennen ja den Begriff des Geheimsekretärs. Auch das ist genau. kein Mann, der jetzt die großen Geheimnisse seines Herrn oder seines Vorgesetzten verbergen muss oder schützen muss, sondern es ist der Privatsekretär. Also das zeigt auch, man muss sich also wirklich etwas in die Geschichte, auch in die Sprache begeben, um zu sehen, dass wir Begriffe haben, die uns in eine falsche Richtung führen.
Das empfiehlt mein Studiogast Ulrich Nersinger, Buchautor, Vatikanexperte. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Im zweiten Teil der Sendung schauen wir dann noch mal ein bisschen genauer auf das, was Sie eben schon angedeutet haben, nämlich Maria Magdalena. Was steckt da genau dahinter? Oder wir sprechen über die drei Geheimnisse von Fatima. Jetzt für den Moment ganz vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre doch interessanten Beispiele, die Sie uns genannt haben. Und in der Sendung Domradio das Thema geht es dann gleich hier im Domradio weiter nach unseren himmlischen Hits. Wer war Maria Magdalena? Gibt es Wunder? Wie mächtig ist der Papst? Heute gehen wir in dieser Sendung Fragen nach, die sich oft Verschwörungstheoretiker stellen. Aber warum gibt es überhaupt diese Mythen und Geheimnisse? Darum geht es gleich. Ich bin Matthias Peter. Herzlich willkommen. Domradio, die Sendung, das Thema.
Wurde Johannes Paul I. ermordet? War Maria Magdalena in Wahrheit die Ehefrau von Jesus Christus? Und ist Opus Dei eine machtvolle Geheimorganisation, die im Hintergrund die Fäden im Vatikan zieht, so wie das Dan Brown in seinem Roman beschreibt? Fast so alt wie das Christentum sind auch die zahlreichen Mythen, Geschichten und Verschwörungen rund um Papst, Bischöfe und vermeintlich dunkle Kräfte. Wie kommt es aber zu solchen Mythen? Warum gibt es den Wunsch, hinter dem Offensichtlichen das Geheime, das Verborgene zu sehen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Linus Hauser. Er war bis zu seiner Emeritierung Professor für systematische Theologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und hat viel zum Thema Mythen geforscht. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Verschwörungstheorien, Mythen, Science Fiction. Irgendwie geht dem Menschen schnell die Fantasie durch. Warum fasziniert denn die Leute das so?
Ich denke, das große Bedürfnis, so seit Anfang der Menschheit da ist, ist, irgendwo hinter die Geheimnisse unserer Wirklichkeit zu kommen. Und die Antwort, die die Religion gibt, die ist oft sehr, sehr abstrakt. Gott ist dann bilderlos. Und das Jenseitige kann man sich nicht gut vorstellen. Und da will man etwas haben, was einem näher ist, nämlich eine Antwort über unsere Wirklichkeit, die direkt uns dann große Antworten gibt.
Im Internet gibt es ja die abstrusesten Verschwörungstheorien. Vermutlich liegt der Schluss nahe, dass die sozialen Netzwerke die Verbreitung dieser Theorien noch eher befördern, oder?
Ja, das mit Sicherheit. Ich kann mich erinnern an meine Jugendzeit. Da gab es so kleine hektografierte Matrizenabdrücke, auf denen Leuten ihre Theorien vorgestellt haben. Und jetzt kann man das wunderschön mit Fotos belegt im Internet machen. Das ist natürlich was ganz anderes. Es ist auf der anderen Seite eine Inflation von Verschwörungstheorien auf diese Weise. Und es ist schwierig, dann die Orientierung zu behalten vor lauter Verschwörungen.
Das stimmt. Der Wust ist wirklich erstaunlich. Sie sagen, dass diese Theorien in eine Lücke oder in eine Funktion treten, die früher vielleicht die Religion übernommen haben. Aber warum gibt es denn diese zahlreichen Verschwörungstheorien auch innerhalb der Kirche?
Weil da die gleichen Bedürfnisse befriedigt werden wollen wie außerhalb der Kirche. Es ist halt das Schwierige mit einem monotheistischen Gottesbild. Das sagt, Gott ist bilderlos, Gott ist der Urgrund von allem, das der sich unseren Maßstäben entzieht, der sich in unsere nächste Nähe begibt, indem er Mensch wird. Das sind alles sehr, sehr abstrakte Vorstellungen erst einmal. Und früher, gut, man hatte seine Heiligen, die solche Näherungsfunktionen übernommen haben. Aber schöner wäre es noch, wenn man alles auf einen Punkt bringen könnte. Und irgendwo, wenn es in der Welt einen Ort gäbe, wo Verschwörer mit Geheimwissen inhaltlich was bewahren, was einfach zur Wahrheit an sich führt.
Dann schauen wir doch mal auf eine gängige Verschwörungstheorie in der katholischen Kirche. Johannes Paul I. starb 1978 nach nur 33 Tagen im Amt. Er war damals schon bereits gesundheitlich angeschlagen, immerhin 65 Jahre alt. Und ein natürlicher Tod bei diesem stressigen Amt, kann man sagen, ist ja nicht so völlig aus der Luft gegriffen. Oder andersrum gefragt, warum lieber eine komplizierte Erklärung von wegen Verschwörung als die einfache Wahrheit, der Mann war herzkrank und ist halt einfach dann traurigerweise früh verstorben.
Ja, eben deswegen, weil die einfache Antwort unbefriedigend ist. Die komplizierte Antwort, die kann sich kombinieren mit den Geheimarchiven des Vatikan, wer weiß, was er da gelesen hat, mit den Verbindungen zur Mafia, die es ja auch gibt und so weiter und so weiter. Man kann auf diese Weise eine ganz komplexe Welt für sich erzeugen und sich sagen, dahinter gibt's was, wenn ich das wüsste, dann wüsste ich alles.
Dann wüsste ich alles. Sie haben gesagt, die Mythen, die Verschwörungstheorien ersetzen teilweise die Religion. Andersrum gefragt, warum schafft es denn dann zum Beispiel die katholische Kirche nicht, bei diesen Menschen, die auf der Suche sind, nach Sinn oder nach Erklärung, mit ihrer Botschaft durchzudringen?
Ja, also es ist natürlich eine einfache, kurze Frage und darauf gibt es keine Antwort, die zufriedenstellend sein kann, es sei denn, dass man ganz lange redet. Das hängt natürlich damit zusammen, vor allen Dingen, dass wir aus unseren gängigen Weltmustern herausgefallen sind. Wir sind ein Staubkorn im Weltall. Wir stammen, ich tue jetzt sozusagen die banalen Vorstellungen nehmen, wir stammen vom Affen ab. In unserem Innern gibt es ein Unbewusstes, da wissen wir überhaupt nicht, was das ist und das bestimmt uns. Und dann eventuell jetzt über Quantencomputer und Co. gibt es eventuell Androiden, die noch intelligenter sind als wir. Und das sind alles Dinge, die bringen uns mit der Neuzeit und vor allen Dingen mit der Moderne seit 1800 in eine Unübersichtlichkeit hinein, dass wir geradezu danach schreien, endlich irgendwo einen Hebel zu haben, wo wir alles ansetzen können.
Sie sprechen ja auch in diesem Zusammenhang von Neomythen. Was hat es denn damit für Sie als Theologe auf sich? Was sind Neomythen?
Neomythen, die greifen diesen Aufbruch in der Moderne auf in eine Technologie, die sich nicht wie die alte Naturtechnik am Gegenstand direkt sozusagen anschmiegt und den respektieren muss, sondern die moderne wissenschaftsorientierte Technik, die schafft sich sozusagen ihre Welt selber. Über Gentechnik, über Kunststoff können wir etwas erschaffen, was in der Natur so sich gar nicht entwickeln könnte. Und dieses Bewusstsein, was ja auch gegeben ist im Wissenschaftsglauben etwa, das taucht in den Neomythen ganz stark auf, nämlich wir können zu Göttern dieser Erde werden. Wir können alles beherrschen. Wir können auch von uns aus mit Technologien den Tod besiegen. Und vielleicht gibt es, um auf die Verschwörungstheorien zu kommen, vielleicht gibt es irgendwo eine Gruppe in Tibet oder im Weißen Haus oder im Kreml oder im Vatikanarchiv, die kennt's. Die hat das eigentlich alles schon und hält das geheim.
Und wenn man das wüsste, dann wüsste man den Kern der Welt oder könnte erklären.
Ja, und dann könnte man auch die Welt richtig gut gestalten, vor allen Dingen sich selbst. Ja.
Warum gibt es überhaupt Verschwörungstheorien und warum ersetzen diese Mythen teilweise die Religion? Darüber gesprochen habe ich mit dem Religionsphilosophen und Theologieprofessor Linus Hauser. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Domradio, die Sendung, das Thema. Heute geht es um Verschwörungstheorien und Geheimnisse rund um die katholische Kirche. Manche Theorien sind abstrus, andere Geheimnisse werden vom Vatikan bestätigt und manchmal sogar veröffentlicht. So ist das zum Beispiel bei den drei Geheimnissen von Fatima. Fatima liegt in Portugal und ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. Vor 100 Jahren berichteten drei Hirtenkinder, dass ihnen die Gottesmutter Maria erschienen sei. Diese Erscheinung wiederholte sich mehrmals, teils vor tausenden Menschen. 1930 anerkannte der zuständige Bischof die Erscheinungen offiziell. Den drei Kindern wurden damals drei Geheimnisse geoffenbart. Das letzte wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Doch die Interpretationen um dieses dritte Geheimnis reißen bis heute nicht ab. Und warum gibt es überhaupt diese Geheimnisse? Damit hat sich der Historiker und Publizist Michael Hesemann eingehend beschäftigt. Er glaubt, die Marienerscheinungen von Fatima hat es tatsächlich gegeben und die drei Geheimnisse sind Prophezeiungen, die eingetreten sind bzw. eintreten werden.
Weil Fatima doch der größte Eingriff Gottes in die Geschichte der jüngeren Vergangenheit, des vergangenen Jahrhunderts, der Gegenwart praktisch war. Dort wurde drei analphabetischen Hirtenkindern, die gar keine Ahnung hatten, wovon die Madonna überhaupt sprach. Und vor ihnen wurde ein Panorama des 20. Jahrhunderts enthüllt, in wie es dann Stück für Stück wahr wurde.
Die Marienerscheinungen wiederholten sich von Mai bis Oktober 1917, immer am 13. des Monats in Fatima. Die Marienerscheinung sprach über Sühnekommunion, Rosenkranzgebet und Umkehr der Menschen zu Gott. Doch kann das nicht alles eine Sinnestäuschung oder Hysterie bei drei jungen Kindern gewesen sein? Nein, meint Michael Hesemann, es habe ein Wunder vor tausenden Zeugen gegeben.
Nun, im Fall von Fatima hat die Madonna ein Wunder angekündigt, was alle Menschen sehen könnten, was am 13. Oktober stattfinden sollte. Und obwohl es ein regnerischer Tag war und mitten im Krieg, strömten beinahe 100.000 Menschen in die Curadaria, in die Mulde von Fatima, wo die Erscheinungen stattgefunden haben. und beobachteten ein Sonnenwunder. Beobachteten, wie auf einmal an diesem regnerischen Tag sich die Wolken öffneten, die Sonne hervorkam und rotierte, zu rotieren begann, sich bewegte, rotierte und scheinbar den Menschen nahe kam und die Menschen spürten auf einmal eine ganz starke Wärme. Und die, die plitschenass waren von den stundenlangen Regen, waren auf einmal trocken. Und das hat alle beeindruckt. Da waren ja kritische Reporter dabei. Portugal hatte damals eine sehr antiklerikale Regierung und die ganze Stimmung war eher antiklerikal. Und dennoch haben all die kritischen, säkularen Blätter über das Sonnenwunder berichtet, positiv berichtet, weil es einfach alle erlebt haben, die dort waren, beinahe 100.000 Menschen.
Offiziell ist Fatima als Wallfahrtsort schon lange anerkannt und die drei Geheimnisse, die die drei Kinder erhalten haben, sind ebenfalls schon lange enthüllt. Doch das letzte Geheimnis fesselt bis heute, denn es wurde erst im Jahr 2000 veröffentlicht. Eigentlich sollte dies schon 1960 passieren, doch das hätten sich die Päpste nicht getraut, erzählt Hesemann.
Dann kam Johannes der 23. auf den Stuhl Petri und hat das Geheimnis geöffnet und war so schockiert vom Inhalt, dass er, der ein stark optimistisch denkender Mensch war, gesagt hat, nein, das kann auf keinen Fall mein Pontifikat betreffen, das versiegeln wir und mein Nachfolger kann darüber entscheiden. Der Nachfolger hat sich auch, Paul VI., gegen die Veröffentlichung entschieden. Und dann war eben das Papstattentat und Johannes Paul II. Hat das Geheimnis überhaupt erst nach dem Papstattentat vorgelegt bekommen und hat dann darin auf der einen Seite das eigene Schicksal gesehen, aber hatte die Befürchtung, weil der Papst im dritten Geheimnis ja starb, dass noch ein Attentat stattfinden könnte oder jemand ermutigt werden könnte, noch ein Attentat durchzuführen und hat dann lange, lange gewartet, bis sein Leben wirklich praktisch das Ende erreicht hat mit dem heiligen Jahr 2000 und der Seligsprechung der beiden verstorbenen Seherkinder Francisco und Jacinta, hat er dann sich entschieden, nun können wir es veröffentlichen, weil im Jahre 2000 die Kirche im heiligen Jahr stand und von einem großen Optimismus erfüllt war. Der Kommunismus war besiegt und die Welt schien friedlich. Ein Jahr lang, bis dann der 11. September begann und sich völlig neue Fronten aufgetan haben. Aber da hat er dann geglaubt, die von der Gottesmutter verheißene Zeit des Friedens würde nun noch länger dauern und hat es veröffentlicht.
Lange wurde das dritte Geheimnis auf die Vergangenheit, vor allem auf das Attentat auf Johannes Paul II. Bezogen. Das war am Jahrestag der ersten Fatima-Erscheinung am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz und der Papst überlebte nur knapp. Doch es gibt auch Spekulationen, dass das dritte Geheimnis eine Dimension habe, die die gesamte Kirche betrifft. Ist also die Vorhersage noch gar nicht eingetreten? Michael Hesemann hält das für möglich.
Die Botschaft von Fatima war ja nie eine Botschaft, dass etwas geschehen muss, sondern es war immer ein Angebot an die Menschen. Das Angebot lautete, ihr könnt alles Schlimme, was geschehen kann, abwehren, verhindern, indem ihr umkehrt, indem ihr betet, indem ihr den Glauben wiederentdeckt. Nur solange natürlich wir Menschen hier in Europa leben, als ob es Gott nicht gäbe, oder um die Worte der Gottesmutter in Fatima zu verwenden, wenn wir weiter Gott beleidigen durch unsere Taten, dann besteht natürlich die Gefahr im Rahmen eines normalen Ursache-Wirkungsprozesses, dass wir die Hölle auf Erden schaffen, dass wir eben nicht in der Gnade Gottes stehen und nicht beschützt werden, sondern dass wir wirklich alleine die Verantwortung tragen, weil der Mensch hat immer den freien Willen. Das ist das Bedeutende bei echter Prophetie. Es gibt keinen Fatalismus, es gibt kein, das geschieht unbedingt. So muss man alle echte Prophetie verstehen, eben als Warnung, was geschehen könnte, wenn wir denn weiter so leben, als ob es keinen Gott gäbe und als Aufruf und Einladung.
Die drei Geheimnisse von Fatima, was bedeuten sie heute für die katholische Kirche? Der Historiker und Publizist Michael Hesemann hält die Marienerscheinungen und die drei Geheimnisse für echt. In diesem Jahr jähren sich die Ereignisse von Fatima zum 100. Mal. Und gleich in der Sendung Domradio das Thema schauen wir auf Berichte, die Jesus Christus direkt betreffen. Die Bibel erzählt, dass Maria Magdalena die erste war, der Jesus Christus nach seiner Auferstehung begegnete. Schon vorher gehörte sie zu den Frauen, die sich um Jesus und seine Jünger kümmerte. Der Bestsellerautor Dan Brown bündelte mehrere Theorien und erzählt in seinem Roman Sakrileg, dass Maria Magdalena in Wahrheit die Ehefrau von Jesus gewesen sei und die beiden Nachkommen gehabt hätten, deren Blutslinie sich bis heute erhalten habe. Was ist dran am Mythos? Was ist Fiktion? Und was ist vielleicht Wahrheit? Mehr dazu hier in dieser Sendung nach den Domradio-Nachrichten. Sie ist nach der Gottesmutter die wohl bedeutendste Frau in den Evangelien, kam ganz nah an Jesus heran und war die erste Zeugin seiner Auferstehung. Die Rede ist von Maria Magdalena. Es gibt aber auch ein ganz anderes Bild von dieser Weggefährtin Jesu, die Sünderin. Manche sehen in ihr eine ehemalige Prostituierte. Und dann gibt es noch den bekannten Roman Sakrileg, in dem Dan Brown die These vertritt, Maria Magdalena sei die Ehefrau Jesu gewesen und die Mutter seiner Tochter Sarah. Woher stammen diese Legenden? Wie sind sie zustande gekommen? Und wer war Maria von Magdala wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan-Hendrik Stehns. Hallo.
Hallo Matthias.
Woher stammen denn jetzt all diese Teile, diese zum Teil abenteuerlichen Geschichten über Maria Magdalena?
Die sind im Laufe der Geschichte entstanden. Es gibt da insgesamt drei Stränge. Einmal das, was in den Evangelien steht, dann die außerbiblischen Überlieferungen und schließlich auch noch das, was Verfasser von Romanen in unserer Zeit daraus gemacht haben. Also du sprachst gerade schon von Dan Browns Sakrileg an, wonach Jesus mit Maria Magdalena verheiratet gewesen sein soll. Ein anderer Roman, der ist auch recht bekannt, ist die letzte Versuchung von Nikos Kazantzakis, der 1954 noch auf den Index der verbotenen Bücher landete und gerade dadurch weltberühmt wurde. Zwar ist hier die sexuelle Beziehung von Jesus zu Maria Magdalena und die Zeugung von Nachkommen am Ende nur eine Fiktion, aber was Kazantzakis Beweggründe anbelangt, da ist er mit vielen anderen Autoren in guter Gesellschaft, indem er nämlich der Kirche vorwirft, das Bild von Maria Magdalena im Laufe der Jahrhunderte verfälscht zu haben.
Na, da frage ich doch mal nach. Und ist die Person der Maria Magdalena wirklich verfälscht worden von der bösen Kirche?
Naja, zumindest wenn man von den biblischen Ursprüngen ausgeht, also was in den Evangelien steht, dann sind später Zusammenhänge hergestellt worden, die nicht so ohne weiteres belegbar sind. Nach den Evangelien gehört Maria von Magdala zu den Frauen, die Jesus nachgefolgt sind und für seinen Unterhalt und den der Jünger sorgten. Im Johannesevangelium ist sie die erste, die Jesus dann nach seiner Auferstehung begegnet und Jesus ihr dann den Auftrag erteilt, das Geschehene den Jüngern zu erzählen. Wahrscheinlich allerdings über den Hinweis bei Markus und Lukas, dass Jesus ihr 7 Dämonen ausgetrieben haben soll, ist es dann zur Gleichsetzung mit der fußwaschenden Sünderin gekommen. Das geschah erstmals durch den Kirchenlehrer Ephrem den Syrer im 4. Jahrhundert. Und 200 Jahre später hat Papst Gregor der Große in einer Predigt diese Gleichsetzung bestätigt und das wurde schließlich zur katholischen Tradition. Und später wurde aus der Sünderin dann die Prostituierte, woraus dann im 13. Jahrhundert die sogenannten Magdalenenheime zur Aufnahme von gefallenen Mädchen und Frauen entstanden sind.
Und auf worauf stützen sich jetzt diejenigen, die These vertreten, Maria Magdalena hätte gar ein sexuelles Verhältnis mit Jesus gehabt, mit Kindern etc.?
Ja, da liegt der Ursprung wohl im sogenannten Philippus-Evangelium. Das ist eine Schrift, die frühestens im 2. Jahrhundert entstanden ist und Maria Magdalena in zwei Versen namentlich genannt wird. Einmal ist sie die Gefährtin Jesu und im zweiten Vers ist davon die Rede, dass Jesus sie geküsst haben soll. Der Text ist allerdings sehr lückenhaft und ausgerichtet nach und er küsste sie, fehlt die Angabe wohin. Also Fuß, Wange, Stirn oder Mund, denn das könnte ja einige Erkenntnisse über die Art des Gusses liefern. Die gängigste Übersetzung ist die in Dan Browns Roman Sakrileg. Da heißt es, und ich zitiere jetzt mal, und die Gefährtin von Christus ist Maria Magdalena. Der Herr liebte sie mehr als alle anderen Jünger und er küsste sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen Jünger sagten zu ihm, weshalb liebst du sie mehr als uns alle? Zitat Ende. Und das ist jetzt freilich eine Interpretation des Romanschreibers und kann wissenschaftlich so nicht belegt werden.
Weil eben an der Stelle ein Loch im Papyrus ist, ein Schelm, wer da was Böses beidenkt. Kommen wir mal zurück auf die rein biblische Maria Magdalena. Als was verehrt die Kirche sie denn nun offiziell?
Wenn man in die Zeit vor dem Mittelalter zurückgeht, dann wird recht schnell deutlich, dass Maria Magdalena eine ganz große Bedeutung gehabt hat, gerade weil sie die erste ist, die dem Auferstandenen begegnet. wurde sie in der alten Kirche als Apostelgleiche verehrt. Und Hippolyt von Rom nannte sie im 3. Jahrhundert sogar Apostola Apostolorum, also Apostelin der Apostel. Und diese Bezeichnung ist auch in der Ostkirche sehr verbreitet, während sich in der Westkirche das Bild der Sünderin dann schließlich seit Gregor dem Großen durchgesetzt hat. Im römischen Generalkalender von 1969 taucht diese Gleichsetzung jedoch nicht mehr auf. Und einen weiteren Schritt hat Papst Franziskus im vergangenen Jahr getan, indem er den Gedenktag der heiligen Maria Magdalena, also den 22. Juli, zu einem Fest erhob und sie damit in den Rang der Apostel gestellt hat.
Also Maria von Magdala, eine bedeutende Frau aus dem Neuen Testament, mit der sich viele Mythen und Legenden verbinden. Jan-Hendrik Stehns ist diesen Erzählungen nachgegangen und hat erklärt, woher sie stammen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Domradio, die Sendung, das Thema. Heute ging es um päpstliche Schlapphutträger und Geheimbünde. Wir haben gefragt, wie viel Einfluss hat der Papst auf das Weltgeschehen? Ist Opus Dei so mächtig wie in diversen Krimis dargestellt? Oder gab es gar eine Päpstin Johanna? Wir sind den ganzen Verschwörungstheorien nachgegangen. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Das war unsere Sendung. Ich bin Matthias Peter und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.